Hallo und herzlich willkommen zum Freifunkradio. Wir senden heute wieder live aus der Raumfahrtagentur und begrüßen natürlich alle HörerInnen, die uns live zuhören auf den digitalen Kanälen nur noch.
Genau.
auf dem Zettel Plus. Steht DAB Plus auf 7D in Berlin und 12D in Brandenburg.
Und per Internetstream.
Und per Internetstream.
Und per Podcast über genau. radio.freifunk.net, aber sonst würdet ihr uns wahrscheinlich gar nicht hören.
Richtig. Wir senden die Folge 135. Wir haben heute wieder einen Gast. Unser Gast ist remote zugeschaltet. Das ist Arvid vom Freifunk Rheinland. Und Elektra ist natürlich auch zu Gast.
Und ein leidiges Thema lässt uns einfach nicht los.
Genau, ein Zombie sozusagen.
Die Untoten sind zurück. Genau.
Aber lass uns erstmal Hallo Arvid sagen.
Ja, schönen guten Abend aus der Voreifel.
Ah, aus der Voreifel. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Zu welcher Freifunk-Community gehörst du? Aus welcher Ecke kommst du?
Ich komme aus der Ecke Euskirchen KBU, also Köln-Bonn-Umgebung. Euskirchen ist so die Hauptcommunity. KBU haben wir so ein bisschen adoptiert. Ja, ich bin Freifunker seit 2015 und bin schon einige Jahre mit dabei, seit 2017 auch in den diversen Vereinen unterwegs, die es da gibt. Und ja, freue mich dabei zu sein.
Genau, du warst ja Vorstand im Freifunk Rheinland bis vor kurzem und hast dich jetzt da zurückgezogen oder willst dich natürlich auf andere Aufgaben konzentrieren und... Ich glaube, eine Aufgabe dreht sich um das Thema Vorratsdatenspeicherung Reloaded, was uns jetzt schon wieder ereilt, nachdem wir schon mehrfach gedacht haben, wir hätten es besiegt.
Begraben,
ja. Eingeäschert. Genau. Ich bringe leider das Zombie mit. Ich weiß, das ist kein sexy Thema, aber ja, so ist es. Und ja, deswegen sprechen wir heute. Wir schauen uns das natürlich schon länger an. Ich begleite das halt auch privat so ein bisschen und ja, habe da jetzt auch ein journalistisches Interesse an der ganzen Geschichte entdeckt und ja.
Genau, vielleicht kurz zur Geschichte der Vorratsdatenspeicherung. Also ich habe jetzt keine Jahreszahlen im Kopf, aber ich kann mich erinnern, dass das mindestens seit Anfang der 2010er Jahre Thema war, Vorratsdatenspeicherung, als man auf die Idee kam, Verkehrsdaten doch einfach mal 6 Monate speichern zu lassen und nicht mal selbst zu speichern, sondern die Provider zu verpflichten, zu speichern, wer war denn wann mit welcher IP-Adresse hier in diesem Netzwerk angemeldet und das eben aufzuheben, um dann bei schweren Straftaten darauf zugreifen zu können.
Ja, so fängt es immer an. Genau. Es sind immer die schweren Straftaten und danach ist es dann Ladendiebstahl.
Genau, das kommt
war die erste Variante.
Ja. Es hatte dann irgendwann auch einen anderen Namen bekommen, nachdem der Begriff schön breit getreten war, aber ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Irgendwas mit Mindestaufbewahrungsdauer oder irgend sowas hieß das zwischendurch auch mal. Und es gab verschiedene Anläufe, es gab verschiedenste Klagen vor Bundesverfassungsgericht und vor dem Europäischen Gerichtshof zu dem Thema und alle Gerichte haben immer gesagt, nee, das geht nicht. Und die konservativen Parteien haben gesagt, wir wollen aber trotzdem.
Genau.
So kam es ja auch, dass eigentlich schon in der letzten Legislaturperiode, da war gar keine, doch, da war ja die FDP mit am Start und zum Teil ja auch die SPD, die hatten das ja schon im Koalitionsvertrag mit drinstehen und da gab es meines Erachtens auch schon Entwürfe zu, oder? Das weißt du jetzt wahrscheinlich besser, Arvid.
Ja, also bei der letzten Koalition war es so, dass die ja quasi das letzte EuGH-Urteil bekommen haben. Also es gab seit, wir müssen mal gerade durchzählen, also ich glaube 2008 war die erste Vorratsdatenspeicherung, dann 2015 war die zweite deutsche Gesetzgebung. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die EU-Verordnung die Vorlage für die 2015 VDS war oder ob es die 2010er war. Also ich bin gefühlt bei der vierten Vorratsdatenspeicherung, um es mal zusammenzufassen. Mhm. Und ja, es wird immer wieder vorgelegt. Es hieß dann auch mal Verkehrsdatenspeicherung. Ach,
das war's.
Mindestspeicherfristen, Höchstspeicherfristen. Also ich glaube, so alle Wortschöpfungen sind jetzt mittlerweile durch. Mittlerweile ist man bei vorsorglicher IP-Adressspeicherung. Es ist natürlich im Grunde dasselbe Thema. Also es ist jetzt nicht mehr drin, dass man E-Mails und SMS im Inhalt auch mitspeichern will. Das Gott sei Dank zumindest schon mal nicht. Aber es ist trotzdem, ja, die IP-Adressen sollen komplett aufgezeichnet werden und auch anlasslos, ohne dass überhaupt irgendwas passiert ist, von Millionen Bürgern wird erstmal gespeichert und dann gibt's halt irgendwelche Katalogzwecke. Das sind dann Listen mit den und den Straftaten, für die man das angeblich nur verwenden möchte. Das ist aber dann ja meistens so, wenn das einmal da ist, dann kommen da weitere Zwecke hinzu und irgendwann ist man dann halt beim einfachen Diebstahl oder Wohnungseinbruch oder ähnliches. Ja.
Und ich hatte auch gelesen, dass auch Ports gespeichert werden müssen. Sind da die TCP-Ports gemeint, mit denen ich, zu denen ich mich verbinde bei einem Webserver, oder sind da Ports gemeint, keine Ahnung, beim DSL-Provider auf der Straße?
Genau, also du spielst jetzt an auf den aktuellen Entwurf von der Ministerin Hubig. Dort steht drin, dass die IP-Adressen plus Ports plus eventuell weitere zur Zuordnung benötigten Verkehrsdaten gespeichert werden müssen. Also das bedeutet insbesondere, wenn Provider zum Beispiel NAT aufsetzen, es gibt ja viele Provider, die hatten dann auch nicht mehr ausreichend die IPv4-Adressen, dann haben die NAT aufgesetzt und dann kriegst du ja meistens eine geteilte IP und dort werden aber die Ports benötigt, um das halt zu unterscheiden. Das heißt, wenn du eine Verbindung aufbaust, dann sucht dein Provider dir einen entsprechend freien Port aus, die gibt es aber auch nicht unbegrenzt. Deswegen gibt es auch Implementierung von NAT und das ist dann auch besonders problematisch, bei der die Ziel-IP ebenfalls entscheidend ist, um etwas zu identifizieren, also um eine Zuordnung machen zu können. Da werden halt auch die Ports dann mehrfach verwendet und dann geht es in die Richtung IP 1234 oder geht es in die IP 78910. Mhm. Und da wird es dann kritisch, weil dann hast du auf einmal auch die aufrufenden Dienste. Der Entwurf ist da widersprüchlich. Also er sagt dir an der einen Stelle, du sollst das speichern, an der anderen Stelle sagt er dir aber auch, du sollst bitte nicht speichern, welche Dienste aufgerufen werden. Ja, also da hat der Gesetzgeber uns noch Fragezeichen mitgegeben, die er hoffentlich selber löst.
Dann noch ein Fragezeichen von mir. Betrifft das überhaupt Freifunk? Ich erinnere mich, dass in früheren Entwürfen zur Vorratsdatenspeicherung das so ist, dass erst ab einer bestimmten Größe diese Data Retention, diese Speicherung der Daten notwendig war. Ist das jetzt anders?
Das ist definitiv anders. Also in diesem Entwurf gibt es keine sogenannte Marginalgrenze. Das wird auch explizit so bezeichnet in dem Entwurf. Das heißt, die gehen von ca. 3000 verpflichteten Providern aus. Und wenn man mal in die öffentliche Datenbank schaut, der Provider, dann sind das aktuell 2900. Das heißt, sie gehen davon aus, dass alle verpflichtet sind. Alle Internetzugangsdienste.
Keine Marginalgrenze mehr.
Ich glaube, es steht nur eine Ausnahme in dem Entwurf drin, dass Betreiber von Hotel-WLANs nicht verpflichtet sind. Aber das steht auch tatsächlich als Hotel-WLAN dort so erwähnt.
Genau, also in den Beschreibungen steht dann manchmal etwas, was teilweise widersprüchlich ist zu dem eigentlichen Gesetzentwurf. Und dort ist unter anderem, wie du es erwähnst, da sind private WLAN-Betreiber sind dort erwähnt, zum Beispiel Hotels. Aber damit meinen die halt wahrscheinlich eher nicht öffentliche WLANs. Das ist die große Frage. Freifunk ist ja an sich öffentlich und frei für jeden zugänglich. Ja, wie wird das eingestuft? Und das war auch beim letzten Mal nicht klar. Das war dann so, der Gesetzesentwurf wurde verabschiedet. Und dann mussten das halt hinterher die Beamten erstmal irgendwie auseinandernehmen. Was ist denn hier gemeint? Was ist denn hier mit Anschlusskennung? Ja, jetzt in dem Kontext gemeint, weil das sind ja Fragen. Also bei Freifunk, was ist denn da eine Anschlusskennung? Was ist ein Anschlussinhaber? Solche Fragen hat man dann, aber ja, das geht dann wahrscheinlich schon in Richtung der Juristerei, das auszudefinieren. Und man definiert es leider auch nicht. Also als Beispiel Anschlussinhaber ist gesetzlich nicht definiert. Das kann jeder so einordnen, wie er will. Die Bundesnetzagentur hat natürlich irgendwie eine Lesart. Die sehen das als die berechtigt sind, eine Anschlusskennung zu benutzen. Aber das kann auch alles und nichts heißen. Also, wenn wir mal überlegen einfach das typische Freifunk-Setup, es gibt irgendwo einen Knoten, da sind dann vielleicht 10 Nutzer gerade eingewählt. Ja, der Knoten, der hat irgendwo eine Verbindung vielleicht zu einem Supernode von der Community, entweder leitet die Community selber aus oder sie hat vielleicht noch einen Transit-Provider dazwischen. Ja, wer ist denn da Anschlussinhaber, bitteschön? Das ist so eine der offenen Fragen in diesem Entwurf.
Na, wenn man den Freifunk-Gedanken natürlich sehr weit trägt und auslegt, dann ist es natürlich immer der Router-Inhaber. weil das war ja mal der ursprüngliche Gedanke, dezentrale Netzwerke zu bauen, um eben zu verhindern, dass eine einzelne Institution dann dafür verantwortlich ist und dann sagt, ja, müssen wir jetzt halt zumachen, weil wir können das nicht leisten. Genau. Wie ist denn der aktuelle Stand im Gesetzgebungsverfahren? Bis vor Weihnachten war das, glaube ich, ja alles noch eher Hörensagen, dass daran gearbeitet wird, aber es gab noch keinen offiziellen Entwurf, beziehungsweise gab es als Grundlage nur den Entwurf aus der alten oder aus der Vorgängerregierung.
Genau, also wir waren bis Dezember, waren wir etwas ahnungslos, was genau die da reinschreiben wollen. Es gab natürlich schon mal davor eine Initiative im Bundesrat und du hast ja eben auch gefragt, was hatte die Ampel gemacht. Also die Ampel, die hat sich letzten Endes schnell genug aufgelöst, dass sie es gar nicht erst beschließen konnten. Die hatten dann aber die Diskussion, machen wir einen sogenannten Quick-Freeze-Ansatz, das heißt etwas Anlassbezogenes oder, was dann eher aus dem Bereich des Innenministeriums kam, machen wir wieder etwas in Richtung IP-Adressspeicherung. In dieser Konstellation hatte der Bundesrat und natürlich von den unionsgeführten Ländern da etwas eingebracht und auch tatsächlich dort beschlossen. Das ist aber natürlich nicht gültig, wenn der Bundestag es nicht beschließt. Ja, das ist dann zum Glück nicht mehr zustande gekommen. Und jetzt sind wir beim Gesetzgebungsverfahren da, dass es einen Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums gab. Der ist am 22. Dezember, also der Woche, wo Weihnachten drauf gefallen ist, ist der an die Verbände zur Stellungnahme binnen 6 Wochen gegangen. Das heißt, das war jetzt Ende Januar, war die Frist für Stellungnahmen. Das war recht kurz und auch wenn man mal überlegt, du bist ein großer Verband, hast vielleicht Arbeitsgruppen etc., die müssen sich auch alle erstmal treffen, müssen sich auf einen Wortlaut einigen. Das ist nicht einfach und trotzdem kamen jetzt 26 Stellungnahmen rein und es tropfeln noch so ein paar nach.
Ja, ist ja besonders fies, wenn man drüber nachdenkt, dass das quasi über Weihnachten ja 2 Wochen in Deutschland nichts passiert.
Genau.
Und dann wird da noch schnell was rausgeworfen, um da eben möglichst wenig Widerspruch wahrscheinlich zu bekommen. Genau, du hast gesagt, es wurden die Verbände angeschrieben und es sind auch 26 Stellungnahmen da mit zurückgekommen. Soweit ich weiß, sind da auch mindestens 3 Freifunkvereine beteiligt. Weißt du, welche da Stellungen bezogen haben?
Mhm. Genau, also die Stellungnahmen, die kann man sich alle auf der Webseite des Bundesjustizministeriums runterladen. Etwas versteckt, aber ich denke, das können wir verlinken hier in den Shownotes. Dort ist auf jeden Fall mit enthalten der Freifunk Aachen, der Freifunk Rheinland und der Freifunk Nordhessen. Ich weiß, dass die Münchner auch an der Stellungnahme arbeiten. Die ist aber, glaube ich, nicht rechtzeitig dort eingegangen. Das heißt, die wird sich dort nicht finden. Die wird dann auf der Webseite der Münchner sein. Mhm. Und Weihre haben halt auch ihre Bundestagsabgeordneten angeschrieben. Die haben das jetzt nicht offiziell eingereicht, aber halt ihren entsprechenden Abgeordneten geschickt.
Mhm. Und du hast ja dann wahrscheinlich an der Stellungnahme von Freifunk Rheinland mitgearbeitet? Oder...
Genau, also dort ich noch mit beteiligt. Vielleicht kurz zur Transparenz. Ich bin heute jetzt nicht der Vertreter offiziell vom Freifunk Rheinland, aber wir sind gerade in der Übergangsphase, übergeben natürlich die ganzen Themen und das kann man jetzt natürlich auch nicht mal eben so einem neuen Vorstand quasi direkt in die Hand drücken. Das heißt, wir haben dazu gesprochen, was die Problematiken sind und ja, das ist dann auch in der Stellungnahme des Freifunk Rheinlands drin enthalten. Aber die ähneln sich eigentlich alle. Also es ist überall die Frage, wie soll es praktisch denn umgesetzt werden, gerade im Bereich ehrenamtlicher Netze, wo halt eben nicht ganze Abteilungen sich mit solchen Themen beschäftigen können. Mhm.
Genau, also gibt ja da mehrere Aspekte. Zum einen, wie soll es umgesetzt werden? Da geht man ja schon davon aus, dass es rechtmäßig als Gesetz kommt.
Stimmt,
ja. Auf der anderen Seite kann man ja auch erstmal argumentieren, ob das denn überhaupt kommen muss. Habt ihr dazu auch dann in eurer Stellungnahme was mit reingeschrieben oder überlassen wir das dann anderen Gruppen, Verbänden, die sich dann eher in diese Grundrechtsfrage da vielleicht auskennen?
Ja, also grundsätzlich haben alle Freifunkstellungnahmen gesagt, wir lehnen das Thema grundsätzlich ab. Das ist nicht angemessen. Wir haben uns jetzt natürlich nicht da als Juristen betätigt und gesagt, das ist grundrechtswidrig. Aber das haben genügend andere getan, wenn ich hier so den Stapel an Stellungnahmen vor mir sehe. Also man kann bei dem zum Beispiel Deutschen Anwaltsverein reinschauen, man kann hier von den Medienbündnissen reinschauen, der AK Vorrat, der hat auch was geschrieben und die haben eigentlich alle unisono gesagt, Also so wie ihr das hier vorschlagt, ist das nicht verhältnismäßig. Es wird vor Gerichten wieder keinen Bestand haben. Das ist eigentlich unisono der Tenor, mit Ausnahme dieser zwei, drei Stellungnahmen, die so aus dem Bereich der Ermittelnden kommen.
Ja, gut, die kommen ja wahrscheinlich immer.
Genau.
Bei den anderen Initiativen zur Vorratsdatenspeicherung war es ja immer so gewesen, es wurden zwar möglicherweise Gesetze beschlossen, aber die sind auch nie so weit in die Umsetzung gekommen, weil es halt immer noch anhängige Klagen vom Bundesverfassungsgericht oder EuGH gab, oder?
Genau, also zum Beispiel die 2015er Verkehrsdatenspeicherung, so hieß sie damals, die ist, ich glaube, zwei Tage vor Inkrafttreten ist die von der Bundesnetzagentur insofern ausgesetzt worden, als dass man gesagt hat, man forciert das nicht. Also man wird keine Bußgelder an Provider verteilen, die es nicht umsetzen. Mhm. Und damit haben eigentlich, soweit ich weiß, alle Provider gesagt, ja gut, dann werden wir es auch nicht aktiv schalten. Aber das war wirklich zwei Tage vor dem Stichdatum. Ich glaube, es war der 1.7.2017 oder so. Das war eine relativ lange Übergangsfrist, die jetzt diesmal auch nicht vorgesehen ist, by the way. Diesmal stehen irgendwie 6 Monate in dem Entwurf. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass die Provider erst gar nicht angefangen haben zu speichern. Hm.
Gibt es Länder, die sowas, ich will nicht sagen erfolgreich einsetzen, die das einsetzen, also auf irgendeiner rechtlichen Grundlage. Es gibt ja schon, glaube ich, Länder, die, denen das egal ist, was Grundrechte angeht. Mhm. Aber also, zum Beispiel in der EU, gibt es da irgendein Land, was Vorratsdatenspeicherung macht?
Ja, es gibt Länder. Es kommt halt immer darauf an, ob die spezifische Rechtsgebung vor den EuGH gebracht wurde, weil der muss ja immer die einzelnen Regelungen kippen, wenn es nicht eine EU-weite Verordnung ist. Dann kippen die deutsche Vorratsdatenspeicherung, dann kippen die als nächstes, ich glaube, wir hatten jetzt aus Tschechien hatten wir just ein Urteil, dass dort der oberste Gerichtshof gesagt hat, das ist nicht mit den EU-Grundrechten vereinbar. Das war so circa vor 1-2 Wochen. Ja, es gibt meines Wissens nach gibt es in Frankreich eine Vorratsdatenspeicherung, hoch umstritten, dort über das Argument nationale Sicherheit irgendwie eingebracht. In Finnland gibt es meines Wissens nach auch eine Vorratsdatenspeicherung. Da ist ja auch eher konservative Regierung. Ja. Und jetzt gibt es ja auch, das ist leider halt auch parallel am Gange, gibt es auf EU-Ebene ein Verfahren, wo man halt nochmal überlegt, das EU-weit zu harmonisieren. Das heißt, parallel zu dem deutschen Entwurf, der jetzt eingebracht wird, wird es vermutlich in ein paar Monaten einen Vorschlag der EU-Kommission geben, der dann entweder gleichlautend ist oder im schlimmsten Fall noch weitergehend sein wird. Hm. Ja, gilt es abwarten. Und natürlich, also wir müssen da auch unsere Bedenken zutage treten. Also wenn wir darüber reden, wie kann man das denn umsetzen, dann geht es halt auch einfach praktisch darum, wir könnten es gar nicht teilweise. Also das sind Anforderungen. Damals war es mit einem Vier-Augen-Prinzip. Jetzt muss man mal überlegen, im Ehrenamt, ein Vier-Augen-Prinzip bei der Behandlung von Daten, das kommt zwar dem Datenschutz zugute, aber das wird nicht realistisch sein. Also
nee, das ist halt einfach, ich meine, es gibt ja auch keine Kundenbeziehung oder irgendwelche Kundendaten, denen man IP-Adressen zuordnen könnte. Das geht ja auch schon mal nicht. Die Geräte sind so schwach, dass das halt keine, ja, die MAC-Adressenzuordnung wird so lange gespeichert, wie das leasegültig ist. Und mehr weißt du dann halt am Ende auch nicht. Vor allem, wenn du so ein Setup hast, wo der Router ist und dann kommt irgendwann der VPN-Server, wo es rausgeht, dann weiß der Router ja trotzdem nicht, über welchen VPN-Server geht es jetzt raus. Und der VPN-Server weiß zum Glück hoffentlich nicht, von welchem, also na gut, ganz so ist es nicht, so ein Tor-Netzwerk, aber es ist ja schon alles sehr anonym gehalten.
Genau, also es ist ja auch auf mehrere Player verteilt. Also in der Regel hast du nicht einen, der diese ganze Kette hat, der den Knoten betreibt, der den Supernode betreibt und halt auch ausleitet im Internet. Das sind in der Regel mindestens schon mal 3 Entitäten. Mhm. So, und allein in dem Kontext, du sparst auch gerade MAC-Adressen an. Die MAC-Adressen bei modernen Geräten, die ändern sich, ich glaube, alle 24 Stunden oder ähnliches, weil da auch schon Werbetreibende auf die Idee gekommen sind. Man kann damit ja einfach mal tracken, wer so am Schaufenster entlang geht etc. Ja. Seitdem sind die auch nicht mehr eindeutig. Also es bringt einem halt auch einfach nichts, solche Daten überhaupt erfassen zu wollen, weil die ja zufällig generiert sind.
Ja. Genau, aber das sind ja alles Argumente, die wollen von den Politikern nicht gehört werden. Ich glaube, die werden halt einfach, die kriegen halt feuchte Augen, wenn sie hören, dass man jetzt noch mehr Daten speichern kann und dass man damit irgendwas erreichen kann, aber am Ende kommt da auch nichts bei raus. Das Verfahren Quick Freeze, was du vorhin erwähnt hast, haben wir ja auch unterstützt, glaube ich, damals als eines der möglichen Verfahren, wenn halt irgendwie was passiert ist, dass man dann sagt, ab jetzt speichern wir mal für diesen Anschluss oder für dieses Gerät irgendwie Daten, weil wir das halt jetzt für Ermittlungen brauchen. Aber damit wollte sich auch niemand zufrieden geben, oder?
Genau. Quickfreeze, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Das ist ein Verfahren, bei dem man zwei Schritte hat. Das erste ist, wenn irgendetwas aufgetreten ist, was entsprechende Eingriffe rechtfertigt, dann können Ermittelnde hingehen und können antragen, Quickfreeze wäre das über einen Richter, dass für einen Anschluss, der zu irgendeinem Datum zuordnenbar ist, also zum Beispiel zu einer IP-Adresse oder bei einem Anbieter, wer sich gerade verbindet oder solche Sachen, das dann für, ich glaube, 3 Monate ist so meistens der Vorschlag, zu sichern, aber nicht bei den Ermittlungsbehörden, sondern beim Provider noch zu lassen. Und erst, wenn sich das erhärtet später, dann kann über einen zweiten Beschluss, auch wieder durch einen Richter, kann dieser Datensatz quasi freigegeben werden und von den Ermittelnden abgerufen werden. Das heißt, man hat da einen doppelten Richtervorbehalt und der kann dann zum Beispiel auch so Dinge klären, wie ist das ein Journalist oder ist das vielleicht ein Anwalt oder ein Geistlicher, die haben ja alle ihre Berufsgeheimnisträgerrechte, die halt auch zu schützen sind. Und ohne Richtervorbehalt ist das sehr schwer darzustellen, wie das denn geschützt sein soll.
Ist ja auch selbst mit Richtervorbehalt manchmal fragwürdig, wenn man sich so sieht, wer auf einmal ausgeliefert wird, um dann hinterher festzustellen, ja, es war gar nicht so gemeint. Genau. Ich meine, für Freifunk haben wir jetzt schon rausgearbeitet, dass das schon aus technischen und organisatorischen Gründen kaum machbar ist. Das betrifft ja aber nicht nur Freifunk, sondern auch alle anderen Provider, die jetzt nicht gerade Telekom sind, wo irgendwie ein großer Prozess in Gang gesetzt werden kann, wo das automatisiert wird. Das müssten ja auch alle anderen kleinen Provider, keine Ahnung, denke ich jetzt an Bluse und Evernet in Sundhausen, die sind ja auch ein Anbieter oder ein Provider, die müssten ja dann genauso die Technik sich anschaffen, dann, wenn es dann Vier-Augen-Prinzip geben muss, muss das ja irgendwie dann besonders bewacht werden, da darf nicht jeder rankommen können und das ist schon ein krasser Aufwand, der da von uns erwartet wird.
Klingt alles völlig unsinnig und wird unwahrscheinlich viel Nervosität und Friktionen erzeugen.
Ja, also ist für alle Provider definitiv eine Belastung und ja, teilweise halt auch immer die Frage, wie setzen die das um? Also genau wie du schon sagtest, ich kenne auch Provider, da sind letzten Endes halt 3 Personen in Vollzeit da. So, wenn du dann aber solche hochkritischen Daten hast, dann musst du die ja auch nochmal besonders absichern, weil natürlich tut sowas auch Interessen wecken, ne? Wenn du jetzt entsprechend viele Daten speicherst von den Nutzenden, dann gibt es auch natürlich entsprechende Interessen, die halt solche Daten gerne hätten und da sind dann deswegen auch hohe Anforderungen an die Speicherung und an die Verarbeitung gegeben. Und ja, deswegen, ich gehe mal von aus, es kommt wieder irgendwie so ein Vier-Augen-Prinzip etc. Aber ja, es sind auch die ganzen Provider nervös. Es gibt auch eine Stellungnahme ganz konkret, ich glaube, das ist die Buglas. Dort sind ja auch eher die kleineren Provider unterwegs, die halt auch viel ausbauen, ne? Also Glasfaserausbau etc. Und ja, die sind da halt auch mehrfach betroffen. Das Problem an dem Ganzen für die ist natürlich auch, das wird nicht wirklich erstattet, was man da an Aufwänden hat. Da sind vorgesehen irgendwelche Entgelte pro letzten Endes Anfrage. Das ist dann aber irgendwie 18 Euro pro Anfrage. Da kann man sich natürlich hochrechnen, wenn du jetzt ein kleiner Provider bist, du hast vielleicht, weiß ich nicht, 800 Kunden oder so. Da kommt vielleicht einmal im Jahr eine Anfrage, wenn du dafür aber Infrastruktur für 100.000 anschaffen musst, dann wird das zu deinen Lasten gehen. Mhm. Wenn du ein großer Provider bist, kann sich das vielleicht sogar rechnen. Aber da kam auch ganz starke Kritik, zumal die ja auch mit den vorangegangenen Gerichtsurteilen schon die Erfahrung gemacht haben, okay, wir schaffen das an, dann kommen die Gerichte, sagen, das geht nicht, ja, und dann bleiben sie auf den Kosten sitzen. Mhm.
Tja, dann müssen Sie mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, dass mehr Anfragen reinkommen.
Das könnte ein Geschäftsmodell sein, aber genau. Auch das wollen, nein.
Richtig, das wollen wir tatsächlich ja nicht. Was können wir jetzt tun? Ich kann mich an frühere Aktionen erinnern, dass wir so Webseiten hatten, wo man seinen Bundestagsabgeordneten raussuchen kann und dem eine freundliche E-Mail schreiben kann oder eine Terminanfrage, wo man mal mit sowas auf die Person zukommt. Habt ihr da auch schon irgendwas in Planung oder gibt es da irgendwie Treffen, wo so Dinge mal geplant werden?
Ja, also was ich so mitbekomme, ist, das entsteht gerade alles erst. Also wie du schon sagtest, man hat das anfangs so ein bisschen beäugt. Man wollte es auch irgendwie nicht glauben, dass die schon wieder mit dem Thema um die Ecke kommen. Und jetzt geht es aber nach dem, was ich so wahrnehme, los, dass die Communities sich auch untereinander vernetzen und halt auch mal bei den Treffen von den anderen Communities dabei sind. Und ich denke, da wird es auch in den nächsten Monaten mal Treffen geben, wo man sich wirklich abstimmt, auch ja, zwischen den Freifunk-Communities. Es kann natürlich jeder Eigeninitiativ auch auf seine Bundestagsabgeordneten etc. zugehen, um es richtig zu formulieren. Ja, das ist einfach jetzt auch der nächste Schritt, weil das Thema ist jetzt in der Ressortabstimmung zwischen den verschiedenen Ministerien. Da müsste dann ein geeinter Regierungsentwurf entstehen. Wenn der da ist, dann gibt es den sogenannten Kabinettsbeschluss und erst dann geht es in den Bundestag. Aber wenn das einmal durch ist, dann ist natürlich eigentlich der Drops schon gelutscht zwischen zumindest den Regierungsparteien. Dann sind die sich da einig, dass sie es so machen wollen. Ja. Dann gibt es aber natürlich nochmal Ausschüsse, da gibt es dann auch Sachverständigenanhörungen etc. Und ja, in dem Verfahren kann man sich überlegen, wo man Personen anspricht.
Hast du einen ungefähren Zeithorizont im Kopf oder gibt es da Erfahrungswerte, wann sowas in die Ausschüsse kommt oder wann jetzt ein Termin wäre der früheste Termin, wo das beschlossen werden könnte. Also, dass wir jetzt selbst auch mal wissen, wie dringlich das ist.
Also die Justizministerin sprach jetzt, meine ich, von einem Kabinettsbeschluss im Frühling, der angepeilt wird. Das heißt, das wäre dann ja im zweiten Quartal. Ich nehme auch an, dass die das Thema, wenn, vor der Sommerpause auf die Agenda bringen wollen oder sie warten halt insgesamt ab, wie das mit dem EU-Verfahren weitergeht, dann wird es eher Herbst. Aber das muss man jetzt abwarten.
Ja, genau. Aber dann der Aufruf für alle, die da was organisieren möchten. Ihr könnt, wir haben ja ein paar gemeinsame Ressourcen, wie zum Beispiel gemeinsame Mailinglisten oder das Forum, wo man auch verschiedene Communities erreichen kann. Da nutzt das gern, wenn ihr irgendwas braucht, kommt auch auf uns zu. Keine Ahnung, soll vielleicht eine Aktionswebsite mal geschaltet werden oder sowas. Oder wir brauchen eine Domain, um sowas anzukündigen. Dann kommt da gerne auf uns zu, schreibt mich zum Beispiel an. Und da können wir von unserer Seite dann auch unterstützen tatsächlich. Und ansonsten, jetzt kommt gleich noch ein kleiner Werbeblock, es findet natürlich wieder ein Wireless Community Weekend statt im Mai vom 15. bis 17. Da denke ich, wird es auf jeden Fall auch einen Workshop, Vortrag, irgendwas geben und Diskussionsrunden, wo man da auch nochmal Aktionsformen besprechen kann. Mai ist dann schon relativ spät, falls da im Sommer schon was passiert. Deswegen würde ich jetzt nicht bis dahin warten, aber wenn ihr dazu Runden einladet, dann nutzt einfach auch die großen Ankündigungsplattformen. Auch, dass wir das über Mastodon zum Beispiel noch ankündigen und sowas, dass wir da einfach viele Menschen zusammenbringen können, die dann auch den Protest den Politikern zu Gehör bringen können.
Das wäre sehr schön, wenn wir das verständlich klargemacht kriegen.
Ja.
Oder wieder eine Kampagnenseite.
Genau, das meinte ich ja. Also wenn wir irgendwie da noch eine griffige Domain oder sowas brauchen, wo wir eine Website hinterlegen.
Freifunk statt Angst ist schon weg.
Genau. Gut, wir sind jetzt mit unserer Zeit auch schon am Ende.
Quasi.
Ja. Ich sag vielen Dank an Arvid, dass du dich bereit erklärt hast, hier in die Sendung zu kommen und uns von dem Thema zu erzählen, auch wenn es kein schönes Thema ist, aber wir müssen das halt am Leben halten.
Wir müssen drüber berichten, genau. Leider.
Und genau, wir hören uns dann hoffentlich im März wieder. Da müssen wir noch überlegen, wie wir die Sendung genau machen. Vielleicht ist sie dann nicht live, aber Es wird eine Sendung geben.
Es wird eine Sendung geben, genau. Genau. Also zweiter Dienstag im Monat, genau. Ab 20 Uhr.
Ja. Dann danke, Arvid, und bis zum nächsten Mal.